Guten Morgen. Gar nicht so lange her, schon wieder am Start, aber ich freue mich heute. Ich hoffe, ihr auch. Ich stelle jetzt mal die These in den Raum. Wenn wir unser heutiges Thema wirklich verstanden haben, haben wir die Chance auf eine neue Lebensqualität. Jetzt rattern erstmal die Köpfe. Was mag das wohl sein? Letzten Sonntag hat Waldemar uns aufgezeigt, welche Auswirkungen unsere Worte haben und wie wichtig es ist, auf sie zu achten. Heute gehen wir noch mal tiefer und machen ein bisschen Ursachenforschung. Unser Thema heute: Anstoß, mehr als nur verletzte Gefühle. Vorneweg, Anstoß hat jetzt nichts mit Fußball zu tun, wie der Ball ins Spiel kommt. Doch stellt der Verlauf von einem Fußballspiel für manche durchaus einen Anstoß dar. Wir sind jeden Tag so vielen Quellen von Anstoß ausgesetzt. Da reicht schon die Beobachtung des aktuellen Zeitgeschehens. Doch holen wir das einfach mal näher in unser Umfeld. Wer von euch ist länger als 20 Minuten verheiratet? Wer von euch hat Kinder? Wie viele davon sind Teenager? Haben wir auch. Wer geht in eine Gemeinde? Wer liest das Wort Gottes? Viele Quellen von Anstoß. Jetzt könntest du natürlich sagen, ha, ich bin schlau, ich halte mich aus allem raus, gehe auf meine einsame Insel, no people, no problems, ja, da sind keine Menschen, alles okay. Aber ich kann dir versprechen, es kommt der Tag, da nimmst du an dir selbst Anstoß. Denn wie oft sind wir selbst unsere größten Kritiker? Und Menschen nehmen Anstoß an Wahrheit. In unserer heutigen Gesellschaft ist Anstoßnehmen attraktiv geworden. Jeder ist ein Opfer von irgendwas oder hat was zu bejammern. Doch Anstoß ist nicht stylisch, sondern tödlich. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele aus dem Wort an, wie Menschen Anstoß genommen haben und was es mit ihnen gemacht hat. Unser erster Kandidat ist Mose. Die Israeliten hatten bei ihrem Wüstenzug mal wieder kein Wasser und beklagten sich bei Mose. Und da lesen wir in 4. Mose Kapitel 20, 8 bis 12. Da sagt Gott: Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und rede vor ihren Augen zu dem Felsen, dann wird er sein Wasser geben und du wirst ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Und Mose nahm den Stab von dem Ort vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Versammlung vor dem Felsen. Und er sagte zu ihnen: Hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit seinem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus, und die Gemeinde trank und ihr Vieh. Da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron: Weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Söhne Israel zu heiligen, darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Mose ärgert sich über das Volk Israel. Und in seinem Zorn missachtet er Gottes Anordnung. Er schlägt den Felsen statt zu ihm zu sprechen. Und weil halt einmal nicht reicht, hat er gleich zweimal draufgeschlagen. Und die Konsequenz davon ist, er darf zwar das verheißene Land sehen, aber er darf nicht hineingehen. Damit hat sein Anstoß ihn das verheißene Land gekostet. Unser nächster Kandidat, Eliab. Wer kennt Eliab? Schon mal gehört? Samuel, der Prophet, Priester, wird losgeschickt, um den Nachfolger von König Saul zu salben. Und da kommt er in das Haus von Isai, dem Vater von David. Und dort werden nun nach und nach die ganzen Söhne aufgereiht, um zu sehen, wer es denn ist. Weil Gott hat ihm das zu dem Zeitpunkt noch nicht gesagt gehabt. Und da lesen wir in 1. Samuel 16, Verse 6 und 7. Und es geschah, als sie kamen, sah er den Eliab und meinte, gewiss, da steht sein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht auf das Herz. Eliab, obwohl er der Erstgeborene war, wurde nicht zum König gesalbt. Das Königtum ging an den jüngsten Bruder, an den David. Neid war ein Anstoß für Eliab. Und was das mit ihm gemacht hat, das sehen wir dann im nächsten Kapitel. Da ist die Geschichte von Goliath. Das ist 1. Samuel 17, Vers 28. Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete, und der Zorn Eliabs entbrannte über David und sagte, warum bist du überhaupt gekommen? Und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens, denn du bist ja nur gekommen, um den Kampf zu sehen. David war unterwegs im Auftrag seines Vaters Isai, um Proviant zu bringen und nach seinen Brüdern zu sehen. David hat auch seine Verantwortung gegenüber den Schafen wahrgenommen und hat sie einem Hüter übergeben. Ein anderer Knecht hat da danach geschaut. Aber hier wird auch Eliabs Charakter offenbar, indem er David aus Neid verachtet. Aber David, der führte, hat doch gewissenhaft die Aufgabe seines Vaters ausgeführt und bekommt dafür noch verbale Schläge von seinem Bruder. Sieht es nicht manchmal für uns genauso aus? Du bist gehorsam, du bist treu und dann kriegst du mal noch eine gebraten. Aber David, der hätte jetzt ja auch zurückschnappen können, sagen können, lieber Eliab, welcher Kampf? Ich sehe hier keinen Kampf. Ihr seid ja alles nur Feiglinge. Aber David jammert nicht. Der verteidigt sich nicht. Der weiß, dass er seine Sache richtig gemacht hat. Schauen wir mal unser nächstes Beispiel. König Saul. Saul, der war der erste König von Israel und er hat auch als guter König gestartet. Aber da sind ein paar Sachen dann schief gegangen. Und eine davon lesen wir in 1. Samuel 18, in der Verse 5 bis 8. Und David zog in den Kampf, und wohin immer Saul ihn sandte, hatte er Erfolg. Und Saul setzte ihn über die Kriegsleute. Und er war beliebt bei dem ganzen Volk und auch bei den Knechten Sauls. Und es geschah, als sie heimkamen, als David vom Sieg über den Philister zurückkehrte, zogen die Frauen aus den Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul entgegen mit Tamburinen, mit Jubel und mit Triangeln. Und die Frauen tanzten, sangen und riefen, Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr und die Sache war in seinen Augen böse. Und er sagte, sie haben David Zehntausende gegeben und mir haben sie nur die Tausende gegeben. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Saul hat Anstoß genommen über einem Lied. Neid hat ihn erfüllt. Aber ist es nicht so? David, der war doch der Heerführer von Saul, dass es nicht normal ist, dass der die 10.000 erschlägt. Das ist doch dem sein Job, das zu tun. Das war seine Aufgabe. Und darin hat David nichts falsch gemacht. Und doch hat dieser Anstoß Sauls Persönlichkeit verändert. Er wurde verbittert und sogar gewalttätig David gegenüber. Er hat mehrfach versucht, David nachzustellen und ihn zu ermorden. Und die Konsequenz war, dass der Frieden aus Sauls Leben gewichen ist, aus einem erdachten Anstoß. Jetzt schauen wir mal nach König David selbst. König David möchte an einem schönen Tag die Bundeslade nach Jerusalem holen. Und da lesen wir in 2. Samuel 6, 6 bis 11. Und als sie zur Tenne Nachons kamen, da streckte Usa seine Hand nach der Lade Gottes aus und fasste sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa und Gott schlug ihn dort wegen der Unehrerbietigkeit und er starb dort bei der Lade Gottes. Und es wurde David heiß vor Schrecken darüber, dass der Herr den Usa so weggerissen hatte. Und man nannte diesen Ort Peres Usa. So heißt er bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich an diesem Tag vor dem Herrn und sagte, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Und David wollte die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids bringen lassen. Und David ließ sie beiseite schaffen in das Haus Obed-Edoms des Gattiters. So blieb die Lade des Herrn 3 Monate im Haus Obed-Edoms des Gattiters. Und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Durch den Tod von Usa hat David Anstoß an Gott genommen. David war sauer auf Gott. Wieso das so passiert ist? Aber das lag doch daran, weil David das Gesetz nicht befolgt hat. Die Bundeslade durfte nur durch die Priester getragen werden. Das bedeutet, Ochsenkarren ist nicht. Gott hat darüber hinweggesehen, weil die Philister, die die Lade erstmal losgeschickt hatten, die wussten das nicht besser. Und durch diesen Anstoß hat David sich den Segen von Gottes Gegenwart geraubt. Das Haus von Obed-Edom wurde gesegnet. Und da hat er erstmal die Lade dort abgestellt und ist in seinen Palast gegangen und hat geschmollt. Das Interessante ist jetzt aber, dass nach einiger Zeit David seinen Anstoß überwunden hat und er nimmt einen zweiten Anlauf, die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Das hat immerhin 3 Monate gedauert, bis er da drauf gekommen ist, aber es hat sein Herz bewegt. Kommen wir zu unserem nächsten Beispiel. Michal. Michal ist die Tochter von König Saul, Davids Ehefrau. Lesen wir in 2. Samuel 6, 14 bis 16. Und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn. Und David war mit einem leinenen Ephod gegürtet. So brachte David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Und es geschah, als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, schaute Michal, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Als sie nun den König David vor dem Herrn hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Michal nimmt Anstoß an dem Auftreten von David. Aber was wollte sie? Wollte sie den korrekten Vorzeigekönig und Ehemann? Da stand wohl ihr Ruf auf dem Spiel. In Vers 20 lesen wir weiter. Und als David zurückkehrte, um seinem Haus den Segensgruß zu bringen, ging Michal, die Tochter Sauls, hinaus, David entgegen und sagte: Wie ehrenwert hat sich heute der König von Israel gezeigt, als er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich sonst nur einer der ehrlosen Leute entblößt. Michal ist verbittert und es zeigt sie in Geringschätzung David gegenüber. Da sagt sie: Lieber König, du hast dich ja wohl mal heute so richtig zum Affen gemacht. Aber was sie nicht versteht ist, David hat nicht vor den Leuten getanzt, David hat vor seinem Gott getanzt. Aber das hat Konsequenzen für Michal. In Vers 23, Michal aber, die Tochter Sauls, bekam kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Das heißt, Michal hat ihren Anstoß nie überwunden. Somit hat der Anstoß sie ihrer Frucht beraubt. Sie war kinderlos. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Gibt es auch einen, den kennt ihr bestimmt. Naaman. Er ist der General des Königs von Aram. Er hat aber ein Problem, er ist krank, er leidet unter Aussatz. Und über mehrere Stationen hinweg findet er schließlich den Weg zum Propheten Elisa. Und da lesen wir dann in 2. Könige 5, 9 und 10, da kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinem Wagen und hielt am Eingang zu Elisas Haus. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und bade dich 7-mal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Das war jetzt ja mal keine große Sache. Geh hin, 7-mal untertauchen, erledigt. Aber in Vers 11 lesen wir dann: Da wurde Naaman zornig und ging weg. Und er sagte: Siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen seines Herrn, seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Was sagt denn Naaman damit? Ja, weiß denn der nicht, wer ich bin? Weiß er nicht, welche Macht ich habe und welchen Einfluss? Ich bin hier der VIP. Er fühlt sich nicht wahrgenommen, weil nur der Knecht rausgekommen ist. Und er hatte selber einen Plan im Kopf, sich zurechtgelegt. Okay, so soll es ablaufen und jetzt gibt es eine Abweichung zu dem Plan. Und daran nimmt er seinen ersten Anstoß. Und in Vers 12 geht es dann weiter. Sind nicht Abana und Parpa die Flüsse von Damaskus besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Jetzt hat er einen Anstoß. Jetzt kommt gleich noch einer oben drauf. Was, ich soll in diesem schmutzigen Jordan baden? Ja, das geht ja nicht. Unsere Flüsse in Damaskus, die sind ja viel besser. Und genau dieser doppelte Anstoß hätte ihm fast seine Heilung geraubt. Wenn nicht sein Knecht ihm geholfen hätte, den Anstoß zu verarbeiten. Vers 13. Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten: Mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein. Und das hat der Naaman dann auch gemacht und wurde geheilt. Wie gut ist es, wenn wir auch so einen Freund in unserem Leben haben, der uns hilft, Dinge klar zu sehen. Wechseln wir mal in die Zeit Jesu. Da gibt es eine ganz bekannte Gruppe, die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und mit denen ist es so, sie haben immer Anstoß an Jesus genommen. Und genau das ist das, was die Pharisäer und Schriftgelehrten aus dem Reich Gottes rausgehalten hat. Lesen wir mal in Matthäus 15, Vers 12. Da traten die Jünger hinzu und sprachen zu ihm: Weißt du, dass die Pharisäer sich ärgerten, als sie das Wort hörten? Und genau das ist die Herausforderung mit religiösen Menschen. Wenn wir an allem und jedem Anstoß nehmen, dann haben wir zu schauen, ob wir nicht religiös geworden sind. Die Pharisäer haben in einem permanenten Zustand von Anstoß gelebt und sich damit jeden Segen Gottes rauben lassen. Jetzt gab es da aber noch weitere Gruppen, die Volksmenge und die Jünger. Ganz berühmte Stelle, Johannes 6, Vers 53. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Darüber empörte sich die Volksmenge. Aber Jesus hat es so gesagt. Und das ist eine harte Rede, aber Jesus hat es so gesagt. Und in Johannes 6, 66 heißt dann: Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Das heißt, die haben Anstoß genommen. Aber Jesus ist denen jetzt nicht nachgesprungen, hat gesagt: Ach, das tut mir ja leid, was ich gesagt habe, das habt ihr falsch verstanden, bleibt doch da. Sondern was macht er? Jesus wendet sich an seinen inneren Kreis, an seine 12 Jünger. Das ist in Johannes 6, 61. Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ärgert euch dies? Und ärgern heißt Anstoß nehmen. Wenn in einer Gemeinde das Wort Gottes in Wahrheit gepredigt wird, dann gibt es da immer die Gelegenheit, Anstoß am Wort zu nehmen. Leute empören sich über das Wort Gottes. So, jetzt brauchen wir die Falle. Hier sehen wir ein probates Hausmittel gegen unerwünschte Nager. Eine Ratten- oder Mausefalle. Aber was hat denn das mit Anstoß zu tun? Deutsches Fabrikat, genau. Also das ist Anstoß made in Germany. Wenn wir gucken in Strong's Concordance, ja, das ist ja so das Wörterbuch, in dem die ganzen hebräischen und griechischen Worte verzeichnet sind. Das ist zwar jetzt im Englischen, aber da gibt es das G4625. Und das ist das Wort für Anstoß, das Wort Skandalon. Und hiervon leitet sich auch das Wort Skandal ab, das wir in unserer Sprache kennen. Und was bedeutet das? Das heißt, sich ärgern, verletzt sein, beleidigt sein, sich empören, ein Stolperstein zum Stolpern bringen, zum Straucheln bringen, zu Fall bringen, zur Sünde verführen. Ein Fallstrick, Verschluss einer Falle, Auslöser einer Falle. In unserem Bild hier, der Anstoß ist der Käse auf dem Auslöser. Dieses kleine Pedal vorne dran, da sitzt der Käse drauf, dann ist da eine Öse und dann geht ein Bügel über diesen anderen Federbügel. Und Bitterkeit und Unvergebenheit ist der geladene Federbügel der Mausefalle. Wenn du den Anstoß nimmst, wird dich das ereilen. Wenn die Maus wüsste, welche tödliche Auswirkung die Falle hat, dann würde sie da ja nicht reingehen. Aber genau das ist, wie gefährlich und zerstörend Anstoß für unsere Persönlichkeit, unser Herz, aber auch für andere sein kann. Denn Anstoß ist die Nummer eins Ursache für zerstörte Beziehungen und zerbrochene Gemeinden. Unverarbeiteter Anstoß. Wenn wir jetzt nicht lernen, mit Anstoß richtig umzugehen, dann durchlaufen wir drei Stufen. Als erstes, wir nehmen Anstoß. Das heißt, ich ergreife ein präsentiertes Unrecht. Ob das jetzt real ist oder nur angenommen, aber ich umarme einen Schmerz und er gewinnt Raum in mir, in meinem Denken. Das ist, ich beiße in den Käse, der in der Mausefalle auf dem Auslöser sitzt. Als nächstes, Anstoß unterhalten. Das empfundene Unrecht wird wieder und wieder vor Augen geführt. Die Situation ständig im Kopf durchspielen. Das ist das Kopfkino. Und irgendwann träumst du auch davon. Und was entsteht? Unvergebenheit, Unmut, Bitterkeit, Sarkasmus. Und es schlägt sich auch auf deinen Körper nieder. Das kann die Ursache für Autoimmunerkrankungen werden. Oder dir läuft im wahrsten Sinne des Wortes die Galle über. Und wenn du Anstoß nimmst, dann nehmen deine Unsicherheiten zu. Und das macht dich empfänglich für den nächsten Anstoß. Und der Anstoß bringt seine Frucht. Matthäus 12,34 heißt, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Da sind wir bei der dritten Station. Anstoß verteilen. Wir haben jetzt nicht nur selbst Anstoß genommen, sondern wir werden auch zum Anstoß für andere. Andere zur Sünde verführen. Bruder, ich muss dir mal was sagen, was die mit mir gemacht haben. Schwester, hast du schon gehört, was da los war? Du kannst Informationen auf eine Art verteilen, dass alle dir zustimmen. Und das nennt man dann Manipulation. Plötzlich haben wir eine neue Kleingruppe in der Gemeinde. Es werden Leute um sich geschart, die genauso verletzt sind. Und mit denen kann man sich dann gemeinsam im Anstoß baden. Heute gibt es sowas, das heißt Social Media, soziale Medien. Du machst auf Social Media deinem Unmut Raum und verteilst deinen Anstoß. Aber das hat Reichweite. Das geht um die ganze Welt. Das Internet vergisst nichts. Und wie viele Menschen wird das zum Anstoß? Da sind wir bei dem Beispiel von letzter Woche. Wir erinnern uns an die schwarzen Federn. Die sind in alle Himmelsrichtungen vom Wind getragen worden. Konntest du nicht mehr einsammeln. Lukas 17, Vers 1 und 2. Es sprachen aber, er sprach aber zu seinen Jüngern, es ist unmöglich, dass nicht Verführungen kommen, wehe aber dem, durch den sie kommen. Und dieses Wort Verführungen ist das Wort Anstoß, Skandalon. Es wäre, das ist Vers 2, es wäre ihm nützlicher, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen Anlass zur Sünde gäbe. Das heißt, du kannst machen, was du willst. Du wirst mit Anstoß konfrontiert werden. Und ertrinken, das ist ein grausamer Tod. Das ist nicht so, du an die Wand gestellt und exekutiert. Das ist ein grausamer Tod. Und doch, sagt Jesus, das ist besser, mit einem Stein und dann ins Meer, als jemand zum Anstoß zu werden, jemand zum Stolperstein zu werden, jemand zur Sünde verführen. Ich habe mal ein paar Arten von Anstoß zusammengetragen, die wir auch schon in unseren Beispielen gesehen haben. Das ist das Erste. Das ist das, was König Saul in den Wahnsinn getrieben hat. Erdachter Anstoß. Das sind Vorstellungen, Spekulationen, Fantasien, Dinge hineininterpretieren, die gar nicht da sind. Das Land der Annahmen. Ja, ich dachte, du hast gesagt, oder ja, heute hat er mich gar nicht begrüßt. Der ist einfach an mir vorbeigegangen. Und wie der mich jetzt angeschaut hat. Wir sind aufgebracht über das, was wir dachten, dass jemand gesagt hat, ohne dass wir hören oder noch hören können, was die Person wirklich gesagt hat. Ja, das ist dieses Sender- und Empfängerproblem. Waldemar hat es auch schon angesprochen gehabt, dass Informationen auf dem Weg verloren gehen. Und das ist, kennt ihr das? Autovervollständigung vom Handy. Du bist da am Tippen, ja, jetzt gibt es da so einen Algorithmus, also ein Stück Software, was da meint, erraten zu können, welches Wort du schreiben willst. Und dann packt es da das Wort dahin. Und plötzlich entsteht eine ganz andere Bedeutung. Und genau das passiert in deinem Kopf. Da steht, wird das Wort vervollständigt, aber das ist gar nicht das, was dir gesagt worden ist. Das heißt, das ist nur Sachen, die wir für uns so wahrnehmen. Die nächste Gruppe, ungewollter Anstoß. Da gibt es kein Motiv, uns schaden zu wollen. Ein Unfall und es fängt uns alle ein. Ja, das bekannte Fettnäpfchen. Beispiel, aber bitte nicht an mir Anstoß nehmen. Und zwar eine Schwangerschaft vermuten, wo gar keine ist. Ja? Und dann fragen, in wie vielen Monat sie denn sei. Ups. Ja? Du versuchst nett zu sein, aber das ging daneben. Ja? Und das kann auch sein, wenn wir was vergessen. Geburtstag, Hochzeitstag. Denk dir was aus. Ja? Oder du kommst zu spät zum Essen. Und es liegt aber tatsächlich ein nachvollziehbarer Grund vor. Dann kannst du sagen, haha, ich rieche Käse. Aber nicht, weil deine Frau dazu übergegangen ist, nun Al Forno zu machen, ja, und alles mit Käse zu überbacken, sondern es ist die Falle, die im geistlichen Raum vor dich hingestellt wurde. Deine Frau nimmt Anstoß, weil du zu spät bist. Und du nimmst Anstoß, weil deine Frau an dir Anstoß nimmt. Und dann kann der Abend schon einen ganz anderen Verlauf nehmen. So sieht's aus. Wenn wir das wirklich mal wahrnehmen, wie viel jeden Tag es Schnapp im geistlichen Raum macht und wie viele Fallen dazugehen. Das ist erschreckend. Das Dritte ist boshafter Anstoß. Wir haben zu verstehen, es gibt Menschen, die verfolgen böse Absichten. Die sind unterwegs mit der Absicht zu schaden. In vielen Fällen hat sie selbst unverarbeiteter Anstoß auf diesen Weg gebracht. Und dann sind wir bei Tratschen, Schwätzen, Verleumden, Schmähen, Diffamieren, übel Nachreden, Gehässigkeit, Hinterhältigkeit, heimtückisch, niederträchtig. Das sind auch Elemente, die wir finden in Römer 1, 28 und 31, hat Waldemar letzte Woche vorgelesen. Leute werden nicht erschossen, die werden verbal ermordet. Wir verteilen Anstoß. Das ist wie dieser Pilz, wenn der eine gewisse Reife erreicht hat, dann platzt er und seine Sporen gehen in ganze Himmelsrichtung. Es gibt jetzt noch eine weitere Gruppe und das ist, wie ich meine, die traurigste Gruppe, weil sich in der auch viele Gläubige befinden. Das ist Anstoß gegen Gott. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal, weil das auch recht umfangreich ist. Gehen wir heute nicht drauf ein. Aber nur, dass wir gehört haben, das gibt's. Jetzt, aber weshalb denn überhaupt Anstoß? Lesen wir mal in Johannes 15, Vers 8. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Dass wir die Frucht der Gerechtigkeit bringen. Jesus ähnlicher werden. Deine Familie, deine Kinder, Menschen, die das Evangelium hören oder Menschen, die in Jüngerschaft angeleitet werden. Und das Wort ist der einzige Weg, wie du Frucht in deinem Leben haben kannst. Da sind wir wieder bei dem Gleichnis vom Sämann. Das fundamentalste Prinzip, über das Jesus gesagt hat, wenn wir das nicht verstehen, werden wir alles andere nicht verstehen. Das Wort wird in unsere Herzen gesät. Und wenn wir darauf Acht haben und dem Wort Raum geben, dann wird es seine Frucht bringen. Wir produzieren keine Frucht Gottes, sondern wir sind nur der Boden, der die Frucht trägt. Das Wachstum kommt aus Gott. Lesen wir mal da ein Stück vom Sämann, Matthäus 13, 20 bis 21. Bei dem aber, auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzeln in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. In Markus 4,17 heißt da, ärgern Sie sich. Es gibt einen Dieb, der jeden Segen, jede Frucht aus deinem Leben stehlen will. Johannes 10,10, stehlen, töten, zerstören. Aber mit einem Dieb ist es so, der kann nur das stehlen, was schon da ist. Der kann das Auto dir aus dem Hof stehlen, der kann das aber jetzt nicht, wenn du es nicht gekauft hast, ist es nicht da. In Christus sind uns alle Segnungen der Himmelswelt zuteil geworden. Und wie kommen die in unser Leben? Durch das Wort Gottes. Und Anstoß ist wie der Dieb in der Nacht, der all das Gute, was Gott für unser Leben hat, stehlen will. Anstoß ist eine Waffe des Feindes, um uns von unserem Weg abzubringen und uns fruchtlos zu machen. Und weshalb das Wort? Weil das das zentrale Element ist. Das Wort ist ewig. Das Wort bringt Veränderung. Das Wort bringt Frucht. Und deshalb, es geht hier um geistliche Dinge. Wir sind in einem geistlichen Kampf. Es geht nicht darum, was gerade passiert ist. Es geht nicht darum, dass meine Gefühle verletzt wurden, dass ein Unrecht passiert ist. Denn wenn was schief geht, ja, das tut weh. Wenn jemand dich falsch behandelt, das tut weh. Wenn jemand dich fallen lässt, das tut weh. Den Teufel, aber den interessiert das nicht, ob unsere Gefühle verletzt sind. Der nimmt es als Dreingabe noch mit. Und wenn da der Fokus drauf liegt, dann ist es für ihn noch die perfekte Ablenkung. Also das heißt, wenn du Käse riechst, steht die Falle vor dir. Und dann kannst du sagen, Ich weiß, das ist der Feind, der hinter dem Wort in meinem Herzen herrscht. Die Leute, die sind in dem Moment nur die Instrumente, die oft gar nicht wissen, wozu sie benutzt werden. So wie wir selbst oft nicht wissen, was wir machen. Und nochmal, der Teufel steht hinter der Situation, versucht mich zu täuschen, den Anstoß zu umarmen, den Schmerz zu umarmen. Und übernatürlich stiehlt der Teufel das Wort aus meinem Herzen. Und wir können nie wirklich frei werden von Anstoß, wenn wir dieses Prinzip nicht verstehen. Matthäus 24, 10 bis 12. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Dieses Wort hier, verleitet werden, ist wieder, wie heißt's? Skandalon, Anstoß. Das heißt, Anstoß nehmen, zur Sünde verführt. Das heißt, Anstoß ist ein Zeichen der Endzeit. Hier wird auch von der Liebe gesprochen, dass die Liebe viele erkaltet. Aber diese Liebe, das ist nicht die Liebe da draußen. Dieses Wort ist Agape, das ist die göttliche Liebe. Hier wird von den Gläubigen gesprochen. Anstoß lässt unsere Liebe erkalten. Die Liebe der Gläubigen erkalten. Wie gehen wir jetzt mit Anstoß um? Anstoß, wie das schon heißt, Anstoß nehmen, das hat ja eine aktive Komponente. Ich nehme. Also kann ich ja auch nicht nehmen. Weil ich verstanden habe, was das mit mir macht. Was machen wir mit erdachtem Anstoß? Lesen wir mal 2. Korinther 10, 3 bis 5. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Wenn das als Gedanken zu uns kommt, dann sind wir gefordert, Gedanken gefangen nehmen und niederwerfen. Und es ist auch eine Entscheidung, dies zu tun. Denn wir sind in einem geistlichen Kampf und der spielt sich auch zwischen unseren Ohren ab. Was ist denn nun mit tatsächlichem Anstoß? Umgang mit Anstoß kann die extra Meile bedeuten. Das war auch eine Herausforderung für die Jünger. Jesus hat zu ihnen gesagt, heilt die Kranken. Ja, alles klar. Treibt die Dämonen aus. Ja, machen wir. Weckt Tote auf. Ja, kein Problem. Vergib deinem Bruder. Herr, stärke uns den Glauben. Könnt ihr lesen, Lukas 17, 5. Das heißt, es ist nicht immer einfach. Ja. Doch es kann uns helfen zu sehen, wie viel uns selbst vergeben ist. In 1. Korinther 13, 5. Die Liebe, sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Wir lernen, Sachen loszulassen, Barmherzigkeit zu säen, denn es kommt der Tag, an dem wir selbst Barmherzigkeit brauchen. Bei Vergebung gibt es zwei Annahmen, die leider für viel Leid gesorgt haben. Das erste ist, Vergebung ist gleich vergessen. Auch Gott leidet nicht unter geistlicher Amnesie, sondern Gott hat sich entschieden, bewusst nicht mehr zu gedenken. Und so ist es auch, wenn du vergeben hast. Du hast vergeben. Aber du kannst auch noch wissen, was passiert ist, aber es bringt dich nicht mehr ins Trudeln. Du hast deinen Frieden darüber gemacht. Aber wenn jemand zu dir sagt, solange du es nicht vergessen hast, hast du nicht vergeben, das ist grausam. Das Zweite. Vergebung ist nicht gleich Vertrauen. Je nachdem, was da vorgefallen ist, ist nicht automatisch alles wieder, wie es war. Du hast vergeben, ja. Aber Vertrauen muss man sich auch verdienen. Noch ein paar weitere Gedanken. Erwartungen. In Sprüche 13,10 heißt es, unter den Übermütigen ist immer Streit, aber Weisheit ist bei denen, die sich raten lassen. Übermut ist Stolz. Welche Rolle spielt Stolz in unserem Leben? Was für eine Wahrnehmung haben wir für uns selbst? Hat mein Bett ein großes Loch und da steckt eine Achse drin, um die sich das ganze Universum dreht? Oder sind wir ein lebendiges Opfer? Wäre es nicht besser, wir nehmen die Gestalt eines Dieners an und haben keine Erwartungen? Das nächste, Dankbarkeit. Sei dankbar, aber nicht für alles, sondern in allem. Das heißt, nicht danke für den Anstoß, sondern danke, dass du mich hier durchbringst. Fokus. Was ist dein Lauf, den du laufen sollst? Sei fokussiert auf das Reich Gottes. Bleib dran, Christus ähnlicher zu werden. Schau nicht zurück. Wir stehen in der Gefahr, wie Lots Frau zur Salzsäule zu werden, zu erstarren, wenn wir zurückschauen, was alles passiert ist. Aber Paulus sagt auch, ich strecke mich aus, was dem, was vor mir ist, und vergesse, was hinter mir liegt. Aber wiederum, Paulus, der verleugnet seine Vergangenheit nicht, aber er hat Frieden mit ihr gemacht. Und ich glaube, das Wichtigste da drin ist auch Vertrauen. Lassen wir Gott zwischen uns richten? Glauben wir, dass überall da, wo ein Unrecht geschehen ist, Gott Recht schaffen wird? Und zwar auf eine Art, wie wir das nie könnten? Vertrauen wir Gott für einen Heilungsprozess an unserem Herz? Sind wir nicht Jesus am ähnlichsten, wenn wir angegriffen werden und nichts erwidern? Ich möchte nochmal zusammenfassen. Worship Band kann schon kommen. Wenn wir heute nur eine einzige Sache verstehen, dann die: Anstoß ist eine Waffe des Teufels, um das Wort aus unseren Herzen zu stehlen. Und Paulus sagt bei seiner Verteidigungsrede vor dem Statthalter Felix, Apostelgeschichte 24, 16: Darum übe ich mich, auch alle Zeit ein Gewissen ohne Anstoß zu haben vor Gott und den Menschen. Das ist ein Lernfeld und wir wollen doch alle Christus ähnlicher werden. Aber wie viele Leute ist es peinlich einzugestehen, dass sie Anstoß genommen haben? Du fragst sie, ist alles in Ordnung? Ja. Sie verleugnen ihren Zustand, aber irgendwo frisst es doch auf. Und es ist kein Zeichen von Unreife, Anstoß zu nehmen. Es ist ein Zeichen von Unreife, Anstoß zu nehmen und da drin zu leben. Und ich kann dir sagen, Gott hat was Besseres für dich. Und wenn du Anstoß genommen hast, dann ist heute die Gelegenheit zu sagen, ich lass los. Ich vergebe mir und ich vergebe anderen. Ich setze mich und andere frei. Und wenn das bedeutet, dann geh zu deinem Bruder, geh zu deiner Schwester, sprich dich aus. Und wenn du Unterstützung brauchst, Gemeindeleitung ist da, such dir jemand deines Vertrauens, aber nutz die Gelegenheit. Man will es einfach noch eine Zeit haben, beten, dass man das reflektieren können. Und wenn du heute hier bist und du folgst Jesus noch nicht nach, dann sagt Jesus heute zu dir, komm und folge mir nach. Mach das fest. Oder wenn du sagst, ich gehe noch nicht in der Kraft des Heiligen Geistes. Lass für dich beten, empfang die Kraft des Heiligen Geistes, die Geistestaufe. Oder wenn du einen anderen Mangel hast, Krankheit, lass für dich beten. Das ist die Gelegenheit. Wir sind Familie, sind füreinander da. Vater, danke, dass du uns freisetzt und dass wir in Christus versetzt sind an himmlische Orte. Und dass wir auch heute loslassen können und selbst freisetzen, andere freisetzen. Um auf eine neue Lebensqualität zu kommen, in eine neue Friede. Und danke, dass alles schon vergeben ist, aber dass wir das für uns ergreifen können. Und wir danken dir, dass du da bist, so wie du es verheißen hast. Jetzt einfach aus Freiheit. Freiheit. Und ihr könnt auch nach vorne kommen. Gemeindeleitung ist da. Lasst für euch beten.